Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. In Thüringen hat sich heute ein folgenschweres Grubenunglück ereignet. Vermutlich durch eine Gasexplosion in einem Kalibergwerk kamen laut Unternehmen 3 Bergleute ums Leben. Der Unfall ereignete sich am Mittag im Südwesten des Bundeslandes in der Kaligrube unter Breitsbach. 4 weitere Bergleute konnten sich nahezu unverletzt retten. Die 3 Opfer waren den Angaben zufolge in etwa 700 Metern Tiefe eingeschlossen. In den USA ist erstmals seit 17 Jahren die öffentliche Verwaltung lahmgelegt. Hunderttausende Staatsbedienstete wurden in unbezahlten Zwangsurlaub geschickt. Demokraten und Republikaner konnten sich noch nicht auf einen Übergangsetat für das neue Haushaltsjahr einigen, das heute begann. Hintergrund ist der Streit über die Gesundheitsreform von Präsident Obama. Wie lange der Stillstand dauern wird, ist offen.
Einige haben es noch nicht mitbekommen. Verdutzt rütteln Touristen am Eingang der berühmten Washingtoner Nationalgalerie. Doch wie alle öffentlichen Einrichtungen ist auch sie geschlossen. Die Regierung kann kein Geld mehr ausgeben. Fast 1 Million Bundesbedienstete müssen in unbezahlten Urlaub gehen. Gestern Nacht hatten sich Senatoren und Abgeordnete nicht auf einen Haushalt einigen können. Die erzkonservative Tea Party hatte ihre Zustimmung an eine Verschiebung der umstrittenen Krankenversicherung geknüpft. Doch die demokratische Mehrheit im Senat ließ sich nicht erpressen. Heute hagelt es Schuldzuweisungen. Ich bin sehr enttäuscht vom Senat. Sie haben nicht nur unseren Entwurf zurückgewiesen, sondern auch unsere Bitte, sich hinzusetzen und den Streit zu lösen, so wie die Verfassung vorsieht. Wir wären ja glücklich, über einen vernünftigen Kompromiss zu reden, aber wir verhandeln nicht mit einer Waffe am Kopf. Vor 17 Jahren stand das Land schon einmal still für 26 Tage. Damals lieferten sich Bill Clinton und Newt Gingrich ein erbittertes Gefecht, das die Steuerzahler 1,4 Milliarden Dollar kostete, zuletzt aber zugunsten der Demokraten ausging. Vor einer knappen Stunde warnt der jetzige Präsident eindringlich vor den Folgen der Krise. Je länger dies dauert, desto größer wird der Schaden. Ich bitte die republikanischen Abgeordneten eindringlich, die Regierung wieder arbeiten zu lassen.
Die Amerikaner sind fassungslos über die Totalblockade in Washington. Sie wollen keine Schuldzuweisungen, sondern schnelle Lösungen. Im Moment macht die Mehrheit die Republikaner verantwortlich. Doch mit jedem Tag, an dem die Regierung geschlossen bleibt, ist die Führungsstärke des Präsidenten gefragt. Und da bekommt Obama ohnehin nicht die besten Werte.
Israels Ministerpräsident Netanyahu hat die Vollversammlung der Vereinten Nationen eindringlich vor dem neuen iranischen Präsidenten Rouhani gewarnt. Dieser sei, so wörtlich, ein Wolf im Schafspelz, der nur zurückhaltend handle, um die Sanktionen gegen sein Land loszuwerden. Israel wirft dem Iran vor, an einer Atombombe zu arbeiten. Rouhani hatte vor einer Woche konstruktive Gespräche über das Nuklearprogramm angeboten.
Der letzte Tag der UN-Vollversammlung und Israels Premier Netanyahu hatte sozusagen das letzte Wort. Und er nutzte es, um die Welt vor der iranischen Atombombe zu warnen. Irans neuer Präsident Rouhani sei ein Wolf im Schafspelz mit einer klaren Strategie. Lächle viel, mache ein paar Lippenbekenntnisse und stelle dabei sicher, dass der Iran genügend angereichertes Uran und geheime Anlagen behält, um die Bombe bauen zu können. Der Iran ist und bleibe ein aggressiver, terroristischer Staat, der Israel zerstören wolle. Und dann wiederholte Netanyahu die Kriegsdrohung. Israel wird es nicht erlauben, dass sich der Iran atomar bewaffnet. Auch wenn wir alleine stehen sollten, wir werden handeln. Irans Delegation war der Rede ferngeblieben. In Teheran hatte der Außenminister schon vorab reagiert. Wir werden Kriegstreibern und Schwindlern wie Netanyahu keinen Vorwand liefern. Netanyahu ist völlig isoliert. Letzte Woche hatte Irans neuer Präsident Rouhani versucht, die Welt davon zu überzeugen, dass sein Land mit seinem Atomprogramm nur friedliche Zwecke verfolgt. Es wurden Verhandlungen vereinbart. Höhepunkt der Charmoffensive, ein Telefonat mit US-Präsident Obama, das erste auf höchster Ebene seit mehr als 30 Jahren. Es ist eine riskante Strategie, die Israels Premier Netanyahu gewählt hat. Gibt es in den Atomverhandlungen zwischen dem Iran und den USA eine Einigung, dann steht Israels Regierung als Neinsager im politischen Abseits.
Noch vor den Gesprächen der Union über eine Koalition hat die Linkspartei einen Appell an SPD und Grüne gerichtet, nämlich gemeinsam das Betreuungsgeld abzuschaffen und einen gesetzlichen Mindestlohn einzuführen. Die Frist bis zur Regierungsbildung dürfe nicht ungenutzt verstreichen, schreiben die Vorsitzenden Kipping und Rixinger sowie Fraktionschef Gysi an die Spitzen von SPD und Grünen. Die insgesamt 319 Stimmen der drei Parteien im neuen Bundestag reichten, um Projekte zügig umzusetzen. Im Münchner Prozess um die NSU-Mordserie hat heute der Vater eines Opfers als Zeuge ausgesagt. Ismail Yozgat schilderte unter Tränen, wie er seinen Sohn vor 7 Jahren in dessen Internetcafé in Kassel auffand. Der 21-Jährige war das 9. von 10 Mordopfern. Er wurde laut Anklage von den Neonazi-Terroristen Mundlos und Böhnhardt erschossen. Der Vater beklagte in seiner Aussage, dass seine Familie jahrelang verdächtigt worden sei.
Es ist der Tag der Familie Yozgat aus Kassel, heute im Münchner Oberlandesgericht. Vater Ismail sagt aus zum Mord an seinem Sohn Halid. Am 6. April 2006 sitzt der 21-Jährige an der Kasse dieses Internetcafés, das die Familie betreibt. Durch 2 Schüsse in den Kopf wird er getötet, laut Anklage durch die NSU-Mitglieder Böhnhardt und Mundlos. In der Verhandlung und danach schildert Vater Yozgat erregt, wie er seinen Sohn auffand. Als wir aus der Stadt zurückgekehrt sind, habe ich meinen Sohn in meinen Armen gehalten, blutüberströmt, und in meinen Armen ist er verstorben. Mit welchem Recht haben Sie meinen Sohn ermordet? Wie wollen Sie das wieder gut machen? Beate Zschäpe, als Mittäterin angeklagt, verfolgte die Aussage äußerlich unbeteiligt. Ebenso die heutige Vernehmung von Andreas T. Der damalige Mitarbeiter des hessischen Verfassungsschutzes hatte zur Tatzeit einen Computer im Internetcafé genutzt. Wie andere Nutzer auch, sagt er aus, von der Tat selbst nichts mitbekommen zu haben. Doch er hatte sich zunächst auch nicht als Zeuge gemeldet. Um eine direkte Verwicklung T.s in die Tat geht es nicht, aber...
Der Vorsitzende hat auch sehr scharf nachgefragt und trotzdem kam für niemanden von uns eine plausible Antwort. Das werden wir weiter vertiefen.
T.s Befragung wird noch weitergehen. Familie Yozgat wird auch diesen Aspekt intensiv verfolgen. Die Aussage von Ismail Yozgat war einer der bewegendsten Momente im bisherigen Prozess. Der heutige Tag zeigt, dass das Verfahren doch mehr leisten kann, als allein die Schuldfrage zu klären. Vertreter der Opfer kommen ausführlich zu Wort, können ihre Wut, ihren Schmerz nach außen tragen. Und jahrelange falsche Verdächtigungen werden ausgeräumt, die Familien so rehabilitiert.
Mehr zum Thema finden Sie auf tagesschau.de, darunter einen Überblick über die bisherigen Schritte bei der Aufklärung der Neonazi-Mordserie. In Ungarn will die Regierung Obdachlose aus dem Straßenbild verbannen. Das Parlament hat ein entsprechendes Gesetz beschlossen. Danach können Städte künftig Bereiche ausweisen, in denen sich Obdachlose nicht aufhalten dürfen. Wer dagegen verstößt, dem drohen Sozialstunden, eine Geldstrafe oder Haft. Die Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch spricht von einem weiteren Beweis, wie Ministerpräsident Orbán EU-Recht und Menschenrechte unterlaufe.
Sie will die ungarische Regierung künftig besonders schützen. Plätze und Gebäude wie das Weltkulturerbe Parlament. Obdachlose dürfen hier nicht mehr übernachten. Mehr als 30.000 sollen nach Schätzungen der Vereinten Nationen in Ungarn auf der Straße leben. Doch nur für ein Drittel gibt es Plätze in Obdachlosenheimen. Menschenrechtsgruppen werfen der Regierung Orbán vor, sie bekämpfe die Armen, nicht die Armut. Man braucht mehr menschenwürdige Unterkünfte für die Obdachlosen. Das wäre der richtige Weg. Und nicht die Polizei auf sie ansetzen und sie ständig bestrafen. Gestern beschloss das Parlament mit großer Mehrheit ein Gesetz, das Obdachlosen den Aufenthalt an bestimmten öffentlichen Plätzen verbietet. Vor einem Jahr hatte das Verfassungsgericht dieses Vorhaben noch gestoppt. Doch nach einer Verfassungsänderung, mit der das höchste Gericht Ungarns faktisch entmachtet wurde, gab es nun grünes Licht für das umstrittene Gesetz. Die Opposition empört. Sie wollen die Schutzlosen in der Gesellschaft kriminalisieren. Menschen, die auf der Straße leben. Ein Leben, das sich niemand freiwillig aussucht. Doch die Regierung hält dagegen. Dieses Gesetz enthält keine Sanktionen gegen Obdachlose. Der Budapester Stadtrat wird beschließen, welche Plätze geschützt werden müssen, wo Obdachlose sich nicht mehr aufhalten dürfen. Bei Verstößen drohen Geldstrafen oder Sozialdienst, im Wiederholungsfall Gefängnis.
Papst Franziskus treibt seinen Reformkurs voran. Heute nahm eine Kommission ihre Arbeit auf. Die Runde aus 8 Kardinälen tagt zunächst bis Donnerstag im Vatikan. Sie soll Vorschläge für Neuerungen in der katholischen Kirche erarbeiten. Zudem will Franziskus mehr Transparenz bei der Vatikanbank. Gegen sie waren Vorwürfe laut geworden, sie würde Geld waschen und sei korrupt. Die Bank veröffentlichte erstmals ihre Bilanz.
Es ist eine kleine Revolution im Kirchenstaat. Erstmals seit ihrem jahrzehntelangen Bestehen legt die Vatikanbank IOR ihre Geschäftszahlen offen. Im Internet ließ Bankpräsident Ernst von Freiberg die Jahresbilanz des IOR veröffentlichen. Mit dieser Transparenzoffensive soll die skandalumwitterte Vatikanbank aus den Schlagzeilen rund um Korruption und Geldwäsche kommen. Auch aus diesem Grund hat von Freiberg externe Spezialisten aus den USA engagiert, die jedes einzelne der vorhandenen Konten überprüfen. In einem Interview mit Radio Vatikan bekräftigt der Bankpräsident:
Diese sind hier mit 20 bis 25 Mann und gehen durch jedes Konto durch. Sie überarbeiten mit uns zusammen unsere Prozesse. Wir sind heute so, dass wir jederzeit inspiziert werden können von einer dritten Partei, zum Beispiel von Moneywell.
Ob die Vatikanbank überhaupt bestehen bleibt, ist fraglich. Auch über ihre Zukunft wird der Papst mit diesen 8 Kardinälen diskutieren. Darunter ist auch der Münchner Kardinal Marx. Diese Geistlichen hatte Franziskus ausgewählt, um ihm Vorschläge für eine weitreichende Reform etwa des vatikanischen Regierungsapparates zu machen. Vom Inhalt der Beratungen soll nichts nach außen dringen. Doch der Papst persönlich hat einiges bereits kundgetan in einem Interview. Im Vatikan gäbe es Höflinge, kirchliche Strukturen müssten auch deshalb geändert werden. Angehen möchte Franziskus aber auch die Arbeitslosigkeit Jugendlicher sowie die zunehmende Vereinsamung älterer Menschen.
Der traditionsreiche Fernsehgerätehersteller Löwe hat Insolvenz angemeldet, hofft aber noch auf eine Rettung in letzter Minute. Das Unternehmen bemüht sich nach eigenen Angaben bis Ende des Monats um einen Investor. Noch liefen die Verhandlungen mit Interessenten. Löwe beschäftigte zuletzt noch etwa 650 Mitarbeiter. Das Unternehmen kämpft seit Jahren gegen Konkurrenz, vor allem aus Asien. Die Zahl der Arbeitslosen ist im September leicht gesunken. Die für diese Jahreszeit übliche Belebung fiel aber schwächer aus als erwartet. Nach Angaben der Bundesagentur für Arbeit waren im September 2.849.000 Menschen ohne Job registriert. Das sind 97.000 weniger als im August, aber 61.000 mehr als vor einem Jahr. Die Arbeitslosenquote sank auf 6,6%.
In farbenfroher Kleidung wird das deutsche Olympiateam bei den kommenden Winterspielen in Sotschi auftreten. Gestreifte Jacken in Weiß, Gelb, Grün und Türkis sollen an das Design der Münchner Sommerspiele von 1972 erinnern. Bei der Vorstellung in Düsseldorf sprach der Generaldirektor des Deutschen Olympischen Sportbunds, Vesper, von einer Kollektion, die Lust auf Medaillen machen werde. Etwa 175 Athleten, so viel wie nie zuvor, werden vom 7. bis 23. Februar um olympisches Edelmetall kämpfen.
Und nun die Wettervorhersage für morgen Mittwoch, den 2. Oktober.
Feucht, milde Luft in Süddeutschland wird allmählich nach Südwesten abgedrängt, sodass sich in den kommenden Tagen die Sonne dann auch im Süden häufiger zeigt. Die Nacht verläuft meist klar, Nebel bildet sich nur in windgeschützten Tälern. Ein paar Regentropfen fallen ganz im Süden sowie an der Ostsee. Hat sich der Nebel gelichtet, viel Sonnenschein morgen. Über den Westen ziehen Schleierwolken durch, im Osten bilden sich lockere Quellwolken. Der Wind weht mäßig, mitunter auch frisch aus Ost. Auf den Berggipfeln sowie an der Nordsee gibt es starke bis steife Böen. In der Nacht 12 Grad am Hochrhein und minus 2 Grad in Sachsen. Am Tag 9 Grad im Erzgebirge und bis 19 Grad am Rhein. Die Aussichten. Am Donnerstag viel Sonne, später nehmen im Westen und Südwesten die Wolken zu. Am Freitag in der Westhälfte Sonne, Wolken und Regen, im Osten dagegen freundliches Wetter. Am Samstag ist es nur noch im Südosten freundlich, sonst viele Wolken, in einigen Regionen fällt Regen.
Die Tagesthemen melden sich um 22.15 Uhr. Thomas Roth informiert Sie dann über die Hintergründe des Grubenunglücks in Thüringen. Außerdem berichten wir über die Folgen des Haushaltsnotstands in den USA. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.